Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Wir sind Mimi und Beri und heute geht's um Feiertage, Inklusion, Deutschland. Was geht ab? Was machen wir an Feiertagen? Sind wir wirklich so inklusiv, wie wir denken? Oder sind wir ein ganz christlich geprägtes Land? Die Antwort wird euch schocken. Genau. Während wir aufnehmen, ist kurz vor Ramadan. Während wir ausstrahlen, wird Ramadan sein. Das wird halt daher auch das Hauptthema, glaube ich, sein. Also klar, wir reden auch über die anderen Feiertage, aber bei denen habe ich jetzt nicht so viel Ahnung wie bei Ramadan. Und ja, ich würde da halt direkt einsteigen und euch ein bisschen aufklären. Die muslimische Welt spaltet sich bei dem ersten Punkt, und zwar wann Ramadan anfängt. Es ist halt so, dass man das nach der Mondsichtung macht. Also man kann nicht direkt sagen, hey, der Ramadan, der fängt am 28. Februar an. Man hält sich eigentlich nach der Mondsichtung, wenn man so, ab hier ist das alles nur noch Erfahrungswissen, anekdotisches Wissen, kein nachgelesenes Wissen. Wenn man die Mondsichel sieht, so habe ich es in Erinnerung, gilt ab dann halt quasi Ramadan. Voraussichtlich wird das am 28. Februar sein. So, ich halte mich an den Kalender. Ich halte mich nicht an die Sichtung. Also ich folge einem Kalender, einfach weil ich auch so westlich deutsch geprägt bin und wirklich feste Daten brauche, um irgendwie zu arbeiten. Genau, das mache ich zwischen mir und Gott aus und dann ist es jetzt so. Und am 28. Februar fängt quasi die Nacht dazu an. Das heißt, am 28. Februar faste ich noch nicht. Am 1. März will ich dann anfangen zu fasten. Ist euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr Muslimen in eurer Umgebung habt, dass es jedes Jahr wann anders ist? Und das liegt daran, dass wir uns nicht nach dem gregorianischen Kalender richten, sondern nach dem Mondkalender. Der Ramadan ist der 9. Monat und das Mondjahr wird ja immer wieder kürzer und dadurch verschiebt sich das um 10 oder 11 Tage nach vorn. Was mega, mega geil ist, weil man dann ja irgendwann auch im Winter landet und wenn ihr eins und eins zusammenzählen könnt, vielleicht sollte ich das mal vorab sagen, du darfst ja das Fasten brechen bei Sonnenuntergang. Sonnenuntergang im Winter ist relativ früh, deswegen haben wir auch Winterdepression. Aber als jemand, der fastet, weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, wenn ich im Winter dann halt eben zu einer frühen Uhrzeit essen darf und trinken darf. Genau, und wie ich das in Deutschland erlebe, das Ramadan, das ist ganz unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, Mimi, hast du mal in deiner Umgebung Muslimen gehabt, die mal was dazu geteilt haben? Dann kann ich darauf aufbauen.
Ja, ich wollte vielleicht noch mal eine Sache zu Ramadan sagen, weil ich nicht weiß, um welchen Wissenslevel wir alle abholen. Also du hast jetzt schon ein bisschen den Mondkalender erklärt und so weiter, aber ich wollte noch mal kurz erklären, wer in der Regel fastet und vielleicht auch warum Muslime fasten. Okay. Einfach, weil ich glaube, die meisten, vielleicht wissen manche das ja nicht. Also du kannst gerne sagen, warum Muslime fasten. Ich hole vielleicht ein bisschen ab, wer fastet. Also eigentlich jeder Muslime und jeder Muslim. Es gibt ein paar Ausnahmen, in denen man, meiner ergänzt gerne, in denen man nicht fasten muss. Und das ist, wenn man seine Tage hat, wenn man schwanger ist oder stillt, wenn man krank ist oder sehr alt oder wenn man reist. Ich glaube, das waren die Ausnahmen, in denen man nicht fasten muss, richtig?
Wenn man noch nicht irgendwie in so einem Teenager-Alter ist. Also ich glaube, Kinder müssen auch nicht fasten.
Kinder müssen nicht fasten.
Genau.
Kinder nicht. Es gilt nur an für Erwachsene.
Mimi, look at und you.
Ich habe auch schon gefastet. Du wirst gleich überrascht sein. Ich erzähle dir gleich meine Ramadan-Erfahrung. Aber du kannst vielleicht erstmal was dazu sagen, warum Musliminnen fasten. Das ist auch interessant.
Also ich habe so gelernt, dass das wie so ein Gottesdienst ist. Also aus Ehrfurcht Gott gegenüber fastet man. Also es ist halt eine Praxis für Gott. Kulturell gesehen wird uns immer beigebracht, dass wir auch ein bisschen Empathie gegenüber Leuten haben, die eben weniger haben und dadurch halt diese Empathie aufbauen können. Das hast du auch spätestens am zweiten oder dritten Tag, dass du halt viel, viel mehr Dankbarkeit aufzeigst. Also ich finde, es ist voll die Dankbarkeitsübung auch. Und ich finde, das ist der Monat, wo ich am nächsten zu Gott bin und auch zu meinen ganzen Praxen. Gott, soll ich jetzt Sünden teilen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber eine Pflicht als Muslim ist es halt zu beten. Ich habe eine Zeit lang gebetet. Ich habe es lange Zeit gelassen. Also ich bete auch gerade auch gar nicht mehr. Es hat sehr persönliche Gründe bei mir, aber vor allem, weil meine Mutter sich ein bisschen verändert hat, dadurch, dass sie ein anderes Umfeld hatte und so mich um richtig zum Beten gezwungen hat und vorher gar nicht so religiös war. Und es hat so eine Anti-Haltung bei mir verursacht. Ich habe 2 Gebetsteppiche zu Hause. Ich habe die zur Hochzeit geschenkt bekommen und habe aber zum Beispiel auch noch gar nicht hier gebetet. Würde ich das gerne machen? Ja, weil ich glaube, wenn ich meditieren kann, kann ich auch beten. Und das eine würde mich ja quasi näher zu Gott bringen und das andere hilft mir halt nur mit dem Fokus. Was ich damit sagen will, ist, in dem Monat fange ich manchmal an zu beten. Ich würde dann halt so kurz zum Fastenbrechen generell. Früher habe ich oft so gebrochen, dass ich zum Beispiel eine Datte gegessen habe, ein bisschen Milch getrunken habe, dann gebetet habe und dann erst gegessen habe. Weil das Fastenbrechen ist ja immer zu einer Gebetszeit. Mhm. Und das ist die halt nach Sonnenuntergang quasi. Und genau, also das ist so ein bisschen zum Kontext. Vielleicht, Mimi, habe ich fast vergessen, was auch noch wichtig sein könnte, woran ich nicht gedacht habe.
Nee, ich glaube, weil Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und Fasten heißt in dem Fall, ich meine, ich glaube, es wissen die meisten, aber Christen fasten ja auch bloß ein bisschen anders, heißt nichts trinken und nichts essen den ganzen Tag.
Oh, dazu habe ich eine Ergänzung.
Sonnenuntergang. Ja, gerne.
Genau, also man soll auch, also ein Fasten wird gebrochen durch Essen trinken, also bewusstes Essen trinken, aber soweit ich weiß, auch durch Lügen, durch
Rauchen,
durch was, also eine der schlimmsten Sünden, die du machen kannst, sind auch Gerüchte verbreitet, die nicht stimmen.
Sex übrigens auch, habe ich
Sex
gelernt.
Auch, Sex auch, ja.
Ja, auch nur Sonnenuntergang bis Sonne.
Genau. Auf jeden Fall halt alles, was eben nicht gottesdienlich ist, in dem Fall. Also sollte man halt so gut es geht vermeiden. Ich meine, Lügen, manchmal merke ich das gar nicht, aber es kommt über meine Lippen, dass ich irgendwas sage, so ja, das weiß ich oder so, ja, alles gut, mache ich oder so. Und ich meine es nicht so, also es ist ja auch ein Part von Lügen. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, halt jemanden zu tricksen so richtig oder halt jemanden zu verletzen oder you name it, ne? Genau, also das noch zum Fasten.
Also hast du vielleicht eine eigene Erfahrung? Also vielleicht, du bist ja Arbeitnehmerin, ne? Wie ist deine Erfahrung mit ehemaligen Arbeitgeberinnen oder von anderen Musliminnen, die du kennst? Wie wird das aufgenommen auf Arbeit? Also Awareness überhaupt, wie fühlst du dich, wenn du fasten musst?
Mimi, es ist einfach kapitalistische Erfahrung. Solange ich performe, ist alles gut. Verstehst du? Also es ist einfach so, solange ich performe, gibt es auch kein Problem. Und ich kann dir sagen, Mimi, bei Gott, meine Performance während der Fastenzeit ist tipptopp. Weil was ich nicht mache, ist halt zwischendurch aufstehen, mir einen Kaffee holen, mir was zu trinken. Muss nicht so oft auf Toilette, obviously. Komme gar nicht in die Versuchung, die ganze Zeit irgendwas in der Küche zu machen. Was heißt, ich bin nicht die ganze Zeit in der Küche übrigens, ne, nur dass du Bescheid wirst. Ich arbeite auch, aber ich komme gar nicht in die Versuchung. Und ich laber viel, viel weniger als sonst, weil ich einfach auch Wasser sparen will. Und genau, also ich glaube, eine Performance ist on peak während der Fastenzeit.
Meine Erfahrung ist auch, dass ich habe ja auch gefastet, Ramadan, nicht jedes Jahr, letzten Jahre nicht, weil ich immer gestillt oder schwanger war, aber eigentlich seit ich das erste Mal in Ägypten war, also ich war ja schon in Ägypten, also ich bin eine halbe Ägypterin für alle, die es nicht wissen und ich war als Kind in Ägypten und dann lange Zeit nicht mehr, persönliche Geschichte und dann mit 18 bin ich halt das erste Mal wieder hin, habe meine Familie kennengelernt und ich war auch während Ramadan im Sommer in Ägypten da. Ort war super. War ein super cooles Erlebnis, super anstrengend, waren zwar 45 Grad, nochmal ein ganz anderes Fasten. Und habe da aber mitgefastet und die ersten 3 Tage waren halt super hart. Also die ersten 3 Tage dachte ich so, ich schaffe das niemals. Und dann nach einer Woche bin ich so voll in den Flow gekommen. Es war immer einfacher und ich habe voll gelernt, also auch für Nicht-Muslime, das ist eine total bereichende Erfahrung, finde ich. Weil ich voll gelernt habe, in wie vielen Bereichen ich eigentlich Sklave meines Körpers bin. Also wo ich Dinge tue, nicht, weil ich sie tun will, sondern einfach, weil sie ein Habit sind. Ich greife einfach zum Snack. Ich mache bestimmte Dinge, die nicht gesund sind. Ich esse zu viel, ich esse zu unregelmäßig. All solche Sachen fallen mir dann auf. Ich weiß gar nicht, wie Muslime das sehen, wenn nicht Muslime fasten. Ich habe das halt aus kulturellen Aspekten, weil es halt meine Herkunft ist und ich wollte wissen, wie es ist. Und dann nach dem ersten Mal festgestellt, wie gut mir das tut, deswegen mache ich es eigentlich jedes Jahr. Und dieses Jahr ist das erste Mal seit 5, wo ich halt nicht stille oder schwanger bin. Das heißt, ich werde dieses Jahr auch wieder fasten. Bin auch in Marokko teilweise, da freue ich mich auch wahnsinnig, in einem muslimischen Land zu sein, während ich faste. Und bei meinem Arbeitgeber in der Vergangenheit habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass es die ersten 3 Tage performe ich halt nicht, weil die sind wirklich hart. Da bin ich so, ich habe Kopfschmerzen, ich muss erstmal damit klarkommen, dass ich abends auch genug trinke. Ich trinke ja trotzdem genug und esse, weil das muss mein Körper sich erstmal umstellen. Und danach bin ich auch wie du, dass ich sage, ich performe einfach viel besser, weil ich viel fokussierter bin und mich nicht 1000 kleine Dinge ablenken. Und ich habe übers jetzt immer Neugierde erfahren und eigentlich relativ viel Offenheit, wie du sagst, aber solange es nicht irgendwem anders im Weg steht, ne? Also solange ich nicht, solange ich performe, ja.
Also, was die Neugierde anbelangt, habe ich mal einen Beitrag gemacht auf LinkedIn. Ein bisschen gerantet. Also was heißt gerantet? Du kennst mich in meinen Beiträgen. Ich bin immer einfach eigentlich mausig, aber ich... aber ich habe sowas geschrieben wie, ach, jedes Jahr und 30 Tage und gar kein Wasser Und
gar kein Wasser, ja. Das ist das, was ich immer. Nichts trinken.
Ist das überhaupt gesund? So, das habe ich halt geschrieben. Und das halt, das so, also mittlerweile sollten wir schon Teil der Gesellschaft sein. Das sollte jetzt nicht mehr. Also ich finde, die Fragen zeigen einfach dann Ignoranz at this point. Also wenn du immer noch nicht weißt, wie das ein bisschen abläuft, dann bist du bewusst, gehst du allen Beiträgen weg, die irgendwas aufklären. Also habe ich das Gefühl zumindest.
Denke ich auch, vor allen Dingen, weil du kannst ja auch googeln. Also gerade zu Ramadan gibt es ja dann doch auch einiges an Berichterstattung, sowohl auf LinkedIn, Instagram, was auch immer du für einen Beitrag benutzt. Es gibt, ich glaube, dass es genug Möglichkeiten gibt, sich zu belesen. Und bei mir kommt immer Überraschung, weil ich halt nicht, also weil keiner weiß, dass ich muslimischen Hintergrund habe, weil ich ja weiß aussehe und europäisch und dass ich den arabischen Vater weiß kaum jemand. Und deswegen kommt bei mir immer Überraschung und auch Überraschung, dass ich eigentlich nicht Muslima bin und trotzdem faste. Das ist bei mir immer wie so nach dem Motto, warum tust du dir das denn an, wenn du das nicht für Gott machst? Und ich versuche dann immer Leuten auch nochmal den Aspekt zu erklären, wie denen auch helfen könnte. Also unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht, dass es eine super Erfahrung ist, einfach zu schauen, was tust du eigentlich deinen ganzen Tag so, was du eigentlich gar nicht machen willst, diese ganzen Impulse, die du immer wieder reinwirfst, ja.
Dazu gab es einen Beitrag von Dattetätern, das hinterlassen wir gerne in den Shownotes. Es gibt eine Person, die heißt Maram und die ist übertrieben witzig. Ich liebe die. Ich folge der so gerne auf TikTok und Instagram, also ich sehe die überall. Und die spielt immer so einen Armmann und dann sich selbst. Und dann zum Beispiel ein Armmann, der sagt, es ist ungesund, ist dabei so ungesunde Snacks, ne? Oder ein Armmann, der sagt, wird er nie machen und ist ja bestimmt nicht gesund und dann aber jemand Intervallfasten macht und der Armmann das voll feiert. Also ich glaube, wenn du das Kind Ramadan nennst oder Fastenzeit, islamisches Fasten, ist da direkt so irgendwie direkt Hintergrund, Kopf, unconscious biases, obvious, also auch conscious biases. Wohingegen, wenn du das Intervallfasten nennst, man voll den Support bekommt. Es gibt auch
Intervallfasten ist doch auch 16 Stunden, oder? Das ist doch teilweise länger, als wir fasten.
Ja,
also
und
wenn das.
Ja, sorry, nein, go on.
Ja, genau. Ich glaube, trinken darfst du beim Intervallfasten, aber ansonsten ja auch, also 16 Stunden lang nichts essen, das ist ja länger, als ich nichts esse jetzt im Winter.
Ganz genau. Und es gibt auch eine Art von Intervallfasten, die nennt sich OMID. Only one meal a day, irgendwie sowas. Und das ist ja noch krasser. Also ich esse eigentlich zweimal, wenn ich motiviert bin und aufstehe. Ich mag das eigentlich richtig, zu Sahur aufzustehen, weil ich finde, dass Sahur ist dieses Morgens aufstehen übrigens, vor Sonnenaufgang.
Iftar des Abends, ne?
Genau, Iftar des Abends. Und ich mag das richtig, weil ich finde, das gibt mir was. Das Einschlafen danach ist eine Katastrophe. Deswegen muss ich wirklich lernen, dass ich halt dann wach bleibe. Was ich auch zwischendurch schon gemacht habe, ist einfach dann auch einen Kaffee zu trinken. Und dann meinen Alltag zu beginnen und vielleicht dann eine Mittagsschlaf zu machen oder so.
Ja.
Muss ich jetzt mal reingrooven und reinkommen. Genau, aber es ist halt so, es wird immer gepraised, wenn es irgendwie so Fitness und modern und weiß was ich. Aber wenn es halt Ramadan ist, dann ist da erstmal so.
Riegel vor.
Ja, genau. Das sind so meine Erfahrungen, die ich halt habe. Ich muss auch sagen, dass ich immer wieder Glück habe oder auch einfach Leute anziehe und in einer Bubble bin, die relativ aufgeklärt ist. Wenn ich mal aufklären muss, dann ist das immer mit Demut. Also die Leute fragen da wirklich mit Neugier und Demut einfach. Da hatte ich schon viel Glück. War was ich so zu meinen persönlichen Erfahrungen noch teilen kann, ist, dass ich richtig, richtig Schwierigkeiten hatte, während Corona zu fasten. Ich habe das abgebrochen, weil es mich mental so runtergezogen hat, dass ich keine Gemeinschaft hatte.
Es geht mir momentan immer noch so, weil ich in Greifswald wohne, weg jetzt von meiner Familie und ich kann ja nicht zu meiner Schwägerin gehen zum Fastenbrechen oder es ist was anderes, wenn man nicht die Gemeinschaft hat. Und mein Mann fastet natürlich nicht und meine Kinder logischerweise auch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es diesmal wird. Ich kann das total nachvollziehen.
Auf der Arbeit, die Leute von mir, im Gegensatz zu meiner Zeit in Berlin, die haben alle in ihrer Umgebung ihre Familie. Und in Berlin sind es ja eigentlich fast alles zugezogene gefühlt.
Ja.
Und dadurch hat man sich nur, ne, auf der Arbeit, das sind deine Freundinnen dann auch, vor allem bei Jüngeren. Und die gehen halt nach Hause. Das heißt, ich esse halt alleine oder mein Partner sitzt sich jetzt zu mir, wenn er fastet. Aber es ist nicht das Gleiche. Also das einfachste Fasten, was ich je hatte, war während des Studiums, meines Bachelorstudiums, weil ich da mit mehreren sunnitischen Leuten war. Dazu kommt, das ist ein wichtiger Punkt.
Ganz anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema, aber ganz, ganz kurz. Nicht alle, die muslimisch gelesen sind, fasten. Ja, also es gibt erstmal Leute, die gar nicht praktizieren. Okay, das ist whole another topic. So, das ist einfach deren Entscheidung. Und halt, die nicht praktizieren können, wie Mimi schon beschrieben hat. Aber dann gibt es noch Alevitinnen, Schiitinnen, Sunnitinnen und mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
Das sind drei Hauptgruppen.
Genau, und die Sunnitinnen fasten während unserer Fastenzeit. Und das
ist die Großteil der Muslime, aber auch dazu
genau,
die
genau.
Muslime, Sunnitinnen.
Genau, und das ist die Dominanz. Und zum Beispiel die Alevitinnen hatten vor ein paar Tagen ihr Chizr-Fasten. Also wir haben jetzt den 16. Februar, wenn ich das sage. Und Chizr war, ich glaube, um den 12., 11. Februar rum. Genau, und die haben nochmal ein anderes Fasten. Das, also zusätzlich zu Chizr haben die noch 12-Tage-Fasten. Da dürfen sie nur einmal am Tag essen und trinken. Das ist nicht so wie bei uns, dass man da durchgängig dann halt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang essen kann. Und die haben noch ganz andere Regeln. Also darüber können wir gerne nochmal separat reden. Da würde ich auch vielleicht eine Alevitin oder einen Aleviten einladen. Genau, aber nur, dass man das weiß. Also nur weil jemand muslimisch gelesen ist, heißt das nicht, dass die Person auch sunnitisch ist und fastet. Das ist immer ein guter, wichtiger Einschub. Genau.
Eine Sache, die ich noch habe, was im Ramadan reinfällt und was vielleicht auch immer mal wieder mitbekommen ist, Eid. Das Zucker, wenn Zuckerfest am Ende von Ramadan, also man kann es nicht vergleichen, aber manche sagen, es ist wie das Weihnachten der Muslime. Es ist nicht vergleichbar, weil es was ganz anderes feiert, aber es ist schon ein ziemlich großes Fest. Und was ich immer wieder erlebe bei Arbeitgeberinnen, ist, dass, also das hat auch viel Vorbereitung, man kocht, man lädt Familie ein, man geht zur Familie, es ist sehr viel mit Essen auch zu tun, hat deswegen auch braucht ziemlich viel Vorbereitung. Und viele Menschen, die ich kenne, haben dann an dem Tag halt nicht frei und versuchen dann nach der Arbeit noch schnell oder an der Nacht davor alles vorzubereiten und es, wo wir wieder zu den Feiertagen zurückkommen. Und solche Sachen wie Karfreitag oder zum Beispiel der 25. Dezember sind automatisch frei, wo man solche Sachen einfach machen kann. Und das fehlt bei Feiertagen in anderen Religionen, wie zum Beispiel bei Eid.
Ja, also es ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt so einen Hot Take, okay?
Ja, hau raus.
Jetzt werde ich allen pleasen der Mehrheitsgesellschaft. Aber wir haben oft, also ich spreche jetzt nur über die, die wirklich 30 oder mehr Urlaubstage haben, okay? Mhm. Da ist halt die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen in der Zeit. Also ich würde halt dafür sorgen, dass ich das schnell frei nehme und mir das nicht wegnehmen lasse und so weiter. Und ich finde, kann man das noch gut kombinieren. Also man schafft das schon, wenn man wirklich einen guten, also da musst du privilegiert sein, wirklich einen guten Arbeitgeber haben, der flexible Arbeitszeiten hat und 30 Urlaubstage, dass du dann halt vielleicht an dem Tag frei nimmst. Aber ich spreche hier über White Collar. Also wenn du White Collar Mitarbeiterin bist, in einem Office-Job arbeitest, sollte es nicht so schwer sein, da frei zu bekommen. Mhm. Die Blue-Collar, bei denen, das tut mir echt leid, das ist richtig schwierig, an einem Tag frei zu bekommen, fällt ja auch, soweit ich weiß, immer auf Freitage, weil du da auch ja betest, genau, also Freitagsgebet ist sehr wichtig bei uns. Und wenn, also machen wir uns nichts vor, im Blue-Collar-Bereich sind auch die meisten vielleicht migrantische Menschen und die vielleicht auch noch MuslimInnen sind und dann kannst du halt nicht gleichzeitig frei nehmen. Also das ist das einzige Problem, was ich hier sehe.
Ich sehe schon ein höheres Problem. Ich sehe schon, dass es irgendwie ungerecht ist, weil wenn du jetzt christliche Mitarbeiterinnen nimmst, die haben 30 Tage und ihren freien Tag Weihnachten. Und wenn du nicht christliche nimmst, haben die weniger als 30 Tage. Die haben dann quasi 29. Du hast dann weniger Urlaubstage letztendlich, weil du hast zwar auch frei am 25., aber du bist da halt so, ich weiß, wir haben ja beide dieses Jahr Weihnachten gesagt, und was machst du ja nicht so. Es ist zwar nett, frei zu haben, aber ich hätte dann wahrscheinlich, also auch ich hätte wahrscheinlich dann lieber an einem anderen Tag frei, wo ich mit, da kommen wir aber später nochmal drauf, wie man vielleicht sowas besser gestalten kann.
Ja, tja. Ich genieße Weihnachten, also ich liebe das, halt nicht zu machen und dass die anderen den Stress haben. Also ich glaube, deswegen bin ich da so okay. Aber du hast schon recht, also darüber können wir auf jeden Fall später sprechen. Genau.
Ich will erstmal darauf eingehen, warum es eigentlich so ein christliches Moment, also warum es eigentlich momentan so ist. Momentan ist es ja so, dass wir unterschiedlich, je nach Bundesland, unterschiedlich viele gesetzliche Feiertage haben. Ich glaube, Schlusslicht ist Berlin mit 11. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel Bayern hat, aber zu viele, sehr viele.
Ja.
Und historisch gesehen, also wir wollen jetzt nicht alles löschen, das historisch gesehen ist halt einfach so, dass früher Kirche und Staat sehr eng miteinander verbunden waren und Deutschland halt ein hauptsächlich christlich geprägtes Land war. Also früher meine ich mit vor 100 Jahren, waren ganz wenige Migrantinnen. Da war das eine absolute Minderheit, nicht christlich zu sein. Und es gab nicht nur wenige Migrantinnen, es gab halt auch viele wenige Menschen, die keine Religion hatten. Also du warst entweder christlich oder eine andere Religion. Atheismus gab es in der Form noch nicht, wie er heute vertreten ist. Und heute ist Deutschland halt eigentlich säkular, das heißt eigentlich größtenteils die Kirche und Staat getrennt, aber halt noch nicht komplett. In anderen Ländern ist es tatsächlich auch stärker voneinander getrennt. Also es gibt so ein bisschen Irrglaube, dass wir eine absolute Trennung von Staat und Kirche haben. Das haben wir aber tatsächlich nicht. Es wird eigentlich nur garantiert im Grundgesetz, dass man seinen Glauben und seine religiöse Weltanschauung ungestört und in Freiheit ausüben kann. Und es wird nicht gewährleistet, dass man genauso gestellt wird wie Christen. Also das stimmt nicht. Also das ist ein Irrglaube, den wir haben. Und Stichwort ist zum Beispiel auch, dass wir Religionsunterricht im Artikel, also im Artikel 7 des Grundgesetzes haben. Also es ist praktisch verpflichtend für Schulen, Religionsunterricht anzubieten. Das heißt, wir haben gar keine so klare Trennung von Kirche und Staat, wie viele Leute denken, momentan jedenfalls noch nicht. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, weil ich habe mal geguckt, was so statistisch gesehen eigentlich an Christen da sind und so weiter. Und momentan ist es wohl so, dass 48% der Bevölkerung in Deutschland christlich ist. Also nicht mal die Mehrheit. 34% sind atheistisch, also so wie ich. Sie glauben an gar keinen Gott und keine Religion. Und der Rest teilt sich auf die anderen Religionen aus und da hauptsächlich Musliminnen. Und danach Jüdinnen und dann kleinere Minderheiten noch für andere Religionen. Das heißt, wenn wir uns einfach mal so rein statistisch angucken, ist die Mehrheit der Feiertage, nämlich vor allem durchschnittlich 3/4 der Feiertage, sind christlich geprägt, wohingegen nur die Hälfte der Bevölkerung überhaupt christlich ist. Das alleine, finde ich schon, kann man diskutieren, ob das so Sinn macht.
Dann, also mit dem Kontext auf jeden Fall gar nicht. Also wir wollten ja auch auf alternative Modelle.
Genau, ich wollte einfach mal gucken, wo wir gerade stehen. Aber ich meine, überleg das mal. Wir haben 100 Leute, davon sind 48 Christinnen und trotzdem haben 75% der Feiertage sind christlich. Also es macht für mich keinen Sinn. Auch für die Atheistinnen macht das für mich keinen Sinn. Also ich brauche keinen, also Ostern ist nett, weil es als Osterfest ist, aber Karfreitag, ich weiß nicht mal, was Karfreitag gefeiert wird. So, weißt du?
Das ist ja gar nicht ein Feiertag, also es ist eher ein Trauertag, soweit ich weiß.
Es ist ein Trauertag, ja, ich weiß es nicht, da bin ich total ignorant. So,
also ist der Prophet Jesus, soweit ich weiß, gestorben und deswegen feiert man auch nicht an dem Tag. Also es klopft das
stimmt,
nicht
und dann ein paar Wochen später Pfingsten ist er, glaube ich, wieder auferstanden oder so.
Nee, das waren doch nur 3 Tage, gell.
Ich habe keine Ahnung. Siehst du, wie schlecht ich gehöre?
Also Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung.
Ah, Ostersonntag. Was ist denn Pfingsten? Weißt du das?
Nee, das weiß ich leider nicht.
Macht auch nichts. Ist auch nicht schlimm. Aber
was das ich ist eigentlich ja richtig Haramstufe Rot hier, ne? Also,
dass ich gar nichts weiß.
Dass du das nicht weißt. In einem christlichen Land. Ja, du bist in Deutschland. Du bist in Deutschland. Willst du deportiert werden?
Ja, Remigration. Zurück nach, ich weiß auch nicht wohin.
Ey, also kurzer Einschub. Ich war gestern auf einer Demo. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, Nazis raus. Nazis raus, Deutschland bleibt Multi, Nazis raus. Aber die haben die ganze Zeit was anderes halt ins Megafon geschrien. Und dann habe ich das irgendwann gesagt, mach das mal bitte. Und dann haben wir das zusammen gesungen und das fand ich voll geil.
Super, ja. Schönes Sing-Skills hast du hier, ne?
Oh mein Gott, stimmt. Aber ich habe jetzt nicht geübt, Leute.
Alles
eigentlich klinge ich wie Mariah Carey.
Stimmt.
Kennst du Mariah Carey, Mimi?
Ja, ich kenne Mariah Carey. Ich habe ein bisschen Popkulturbildung. Genau, aber genau, unter diesem Hintergrund, dass wir quasi nur weniger als die Hälfte der Menschen überhaupt noch christlich sind, aber 75% der Feiertage christlich geprägt sind,
Wissen nehme ich alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Alle muslimische oder atheistischen Leute, die mir zugehört haben, bitte don't hate me. Ich wusste das wirklich nicht. Genau, also ich finde, das ist ja voll das Monopol, das einfach herrscht und gar nicht mehr
und einfach anders. Die Gesellschaft nicht widerspiegelt. Mehr.
Absolut.
Also ich verstehe, wo
nicht.
Der Hintergrund ist. Ich verstehe auch, dass es früher so war. Und aber ich finde, es spiegelt halt, also selbst wenn wir sagen, wir nehmen keinen muslimischen Feiertag mit rein, selbst wenn du sagst, bin ich nicht, das ist nicht meine Meinung. Aber wenn Leute sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, selbst wenn du das zustimmen würdest, was ich nicht tue, dann sollten trotzdem nicht 75% der Feiertage christlich sein, weil dann sollten 50% christlich und 50% was auch immer, sowas wie Tag der Deutschen Einheit, irgendwas, was mit Deutschland zu tun hat. Ein Tag der, zum Beispiel Internationaler Frauentag oder Feminister Kampftag, ist ja in Berlin auch einer. Dann sollten zumindest 50% der Feiertage so sein, dass sie auch alle widerspiegeln, dass sie was mit Deutschland zu tun haben oder mit unserer Geschichte.
Ja, also nicht christlich geprägt. Ich möchte jetzt auch Amerika nicht loben, aber zum Beispiel auch Martin Luther King Day Ist ja auch geil, ne? Also da wird ein Aktivist, genau, ein Riesenaktivist gefallen.
Wir haben bestimmt auch deutsche Aktivistinnen.
Haben wir.
Haben wir aber 100%, ja, gegeben, wo wir sagen würden, okay, das wäre ein Feiertag, der macht Sinn, ne?
Ja, auch Gedenktage für Hanau, Gedenktag für Uri Joller, ja, oder weißt, also ja, gibt so viele, ja, die gerade auch wegen Polizeigewalt oder sowas gestorben sind. Ja. Solche Gedenktage wären eigentlich richtig wichtig. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute trotzdem dann in Urlaub gehen, ne? So be, also es ist auch am 1. Mai. Ich hatte richtig Diskussion mit meiner besten Freundin, die am 1. Mai ihre Henna-Nacht feiern wollte. Ich so, ey, bitte, mach das nicht an dem Tag, das ist für mich ein Demo-Tag. Kann für dich halt ein Urlaubstag sein. Ist auf, also, das, du bist Wohnarbeiterin, alles gut. Ich sag dazu gar nichts. Aber für mich ist es halt ein wichtiger Tag und ich bin deine, Gott, jetzt von Türkisch auf Deutsch. Sowas wie Trauzeugin, genau. Ich bin dann Trauzeugin. Jetzt mach das nicht. Sie, ja, aber guck mal, an dem Tag würdest du auch arbeiten, weil du für mich arbeitest. Sie, nein. Genau, nee, die hatte zum Glück auf den Tag davor.
Okay.
Genau, das war wichtig für mich.
Kann man wenigstens ausschlafen.
Ja, eben. Genau, aber was ich sagen wollte, ist im Grunde, dass es echt viele Sachen gibt, die man feiern und gedenken könnte, die nicht säkular sind. Ne? Also die.
Ja.
Die säkular sind? Nee, nicht
die säkular sind.
Die säkular sind. Genau, also da haben wir genug zur Auswahl. Ich glaube, da könnten wir gute Ausweichmethoden finden, aber das werden, die Ersten werden sagen, die nehmen uns was weg, obwohl wir eigentlich die gleichen Tage beibehalten. Das wäre auch so fair, wenn wir dann irgendwie den Durchschnitt von Deutschland nehmen und dann für alle gleichsetzen. Ja. Ne? Das wäre einfach, also du verdienst ja.
Also wenn wir jetzt gerade auch schon dabei sind, ich finde es auch vollkommen irrational, dass Berlin 11 Feiertage hat. Und Bayern weiß sehr geil, wie viele, müsste ich gleich nochmal schauen, aber Bayern einfach zu sehr viel mehr. Ich finde, das schon alleine verstehe ich nicht. Wenn wir gegen irgendwas auf die Straße gehen wollen, warum können wir sich darüber einigen, dass es unfair ist, dass es davon abhängig ist, in welchem Bundesland man lebt?
Ganz genau. Also im Grunde verdienst du ja in Bayern dann wieder mehr. Weil du bist ja für die Feiertage
und Urlaubstage. Ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen.
Doch, ist so. Es ist halt keine Lohngerechtigkeit da.
Das stimmt. Es sind 13. Okay, das sind 13 Feiertage. Ich habe gerade noch mal kurz geguckt. Das sind 13 Feiertage in Bayern. Das sind trotzdem immerhin 2 mehr als in Berlin, glaube ich.
Ja.
Ganz kurz Berlin. Ich weiß, dass Berlin die wenigsten hat oder hatte. Ich glaube, jetzt hat es ein bisschen angeglichen durch den 8. März. 11, genau. Wir hatten vorher 10 in Berlin und dann haben sie den 8. März ja dazu gemacht. Jetzt sind es 11. Also es sind immer 2 Tage, die mehr bezahlt werden im Jahr für Bayern.
Na, siehst du. Und wenn das in die Woche fällt, dann gönn dir.
Dann gönn dir. Wir gönnen natürlich all unseren bayerischen Freunden ihre 2 Feiertage.
Ich habe auch kein Problem mit bayerischen Freundinnen, ne? Also mir geht es nur darum, dass wir alles anpassen. 13 für alle.
13 für alle, das ist unser neues Motto.
Oh, komm, genau, das ist das Folgentitel.
Ist Folgentitel, 13 für alle.
Okay, müssen wir uns merken.
13 für alle. Ich schreibe es aus, ich merke es mir sonst garantiert nicht.
Okay. 13 für alle.
Genau, und es gibt halt im Internationalen, also wenn man sich mal international anschaut, wie andere, also auch als Hintergrundinfo vielleicht, ich habe Jura studiert und mein Schwerpunkt
Ich habe Wirtschaftsrecht studiert. Bachelor Master. Aber du nimmst dich jetzt wahrscheinlich nicht ernst, weil ich habe nur Bachelor Master auf Law. Nee, nimmst du nicht. Sei leise. Nein, egal, wir machen weiter.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, das war mein Schwerpunkt bei Rechtsvergleichung. Das ist immer super interessant zu schauen, was machen andere Länder. Also nicht nur im juristischen Bereich, sondern generell, was kann man von denen lernen, warum ist das unterschiedlich. Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, was machen andere Länder so. Und als ein Beispiel habe ich Kanada gefunden. Kanada, da haben sie 4 nationale Feiertage, die sind für alle gleich und die sind auch nicht christlich geprägt. Kanada. Die haben was mit der Geschichte zu tun. Genau. Dann haben sie 3 regionale Feiertage. Das heißt, jedes Staat hat so seine eigenen Feiertage noch, die sie sich selber aussuchen. Auch was mit deren individueller Geschichte zu tun. Das heißt, da haben wir 7. Und dann haben wir noch flexible Feiertage, die zwar nicht gesetzlich geregelt sind, aber eigentlich in jedem Tarifvertrag stehen. Hm. Und die können individuell eingesetzt werden. Also da hast du quasi einen X amount of, wie heißt das auf Deutsch, eine bestimmte Anzahl an Feiertagen und die kannst du dir legen. Dann kann einer sagen, ich mache Weihnachten. Der andere kann sagen, ich mache Eid. Zum Beispiel. Oder die ersten 3 Fastentage, weil ich weiß, da bin ich eh durch und kann nichts machen. So, das fand ich total interessant.
Darf ich noch einen Einschub zur Eid machen? Es gibt 2 Eids.
Ich weiß, kommt immer durcheinander.
Alles gut, gar kein Problem. Also eins ist nach Ramadan.
Ja, das ist das, was ich kenne.
Genau, das ich kenne jetzt nicht die genaue Bezeichnung dafür. Und das zweite ist das Opferfest, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie es auf Arabisch heißt. Und der Unterschied ist, dass das Opferfest von den Schiiten und Alevitinnen auch gefeiert wird. Also das ist der Feiertag, der uns zusammengehört. Genau, und im Prinzip hast du dann als muslimische Person mindestens 2 Feiertage, die du bräuchtest, halt, oder Urlaubstage. Und bei uns wird immer, also werden beide Tage auch 3 Tage lang gefeiert. Das heißt, im Grunde sind es 6. Wenn du wirklich deine ganze Familie in Deutschland hast, ich glaube, der Hintergrund bei mir ist nochmal wichtig, ich habe gar keine Familie in Deutschland, bis auf meine Eltern und meine Geschwister und meinen Mann. Das heißt, bei mir wird es halt nicht so exorbitant gefeiert.
Ausarten.
Ja, also meine Mutter arbeitet an dem Tag, mein Vater ist selbstständig, arbeitet an dem Tag so. Deswegen ist das jetzt nicht so krass am Feiern. Aber ich weiß ja, als ich klein war, das war schon geil. Als man jünger war, da hat man so eine Community und viele muslimische Personen um sich herum. Und meine Mutter hat dann zu einem Zeitpunkt, glaube ich, früher, sie hatte zwar viele Jobs, aber ich glaube, vielleicht nicht gearbeitet zwischendurch auch. Und da war das nochmal anders. Da hatten wir auch richtig viel Besuch und sind zu Besuch gegangen und so. Und dann war das schon viel Arbeit.
Ich möchte übrigens auch mal den Punkt einwerfen, dass es auch für Arbeitgeber total praktisch ist, wenn Leute sich ihre Feiertage aussuchen können, weil sie dann keine Engpassprobleme haben. Dann gibt es keinen Streit, also gibt es weniger Streit um bestimmte Feiertage. Wenn du sagst, du nimmst dir 6 Tage für Zuckerfest und für Opferfest, dann bist du da raus, dann hast du aber die 3 Tage Weihnachten nicht und die 3 Tage Ostern nicht. Dann kannst du da ja arbeiten. Das heißt, auch aus einer, selbst wenn man es nicht aus einer Inklusionsthema betrachtet, sondern einfach nur, was gut für Arbeitgeber ist, dann ist das doch eigentlich auch sinnvoll. Also diese Vielfalt hilft dann praktisch Firmen mehr Abdeckung zu haben in ihrer, ja, was auch immer man macht. Ne? Also es ist dann einfacher, dann springst du ein zu Weihnachten und dann gibt es keine Diskussion unter Arbeitnehmerin, aber ich will dieses Jahr frei nehmen. Und die arbeiten halt an Eid und an, ja, an beiden Eids sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also
ja. Es
ist eigentlich auch gut für Arbeitgeber, wenn sie das ermöglichen, weil sie dann einfach alle Tage abgedeckt kriegen.
Also was auch geil war, ist, als ich meine Einstiegsrolle hatte. Ich war früher in meinem früheren Leben Buchhalterin. Kreditorenbuchhalterin bei der BASF. Und ich habe für das türkische Team gearbeitet und dann für das Intercompany-Team, also für innerhalb des Unternehmens das Team und so weiter. Und da auch für die türkischen Gesellschaften unter anderem. Und türkische Gesellschaften sind obviously auch auf, also arbeiten an den Tagen, ne? Also an Weihnachten und an Silvester und so weiter. Das heißt, an den Tagen habe ich auch gearbeitet, habe einen Zuschlag bekommen und die Tage dann auch als Überstunden bekommen. Mhm. Das heißt, ich hatte im Grunde, konnte ich an dem Tag ganz entspannt arbeiten und dann die Tage für was anderes verwenden. Den einzigen Stress, den ich dann halt natürlich habe, Mimi, ist, dass man Überstunden innerhalb von 3 Monaten abbauen musste. Das heißt, ich konnte es nicht für Eid verwenden, sondern musst du es dann halt für irgendwas anderes verwenden.
Aber das wäre es praktisch, wenn man es einfach so flexibel hätte. Auch noch ein zweiter Gedanke, Firmen sind ja auch sehr international, wie du jetzt auch gesagt hast, das waren türkische Unternehmen, aber es gibt ja, die arabische Welt ist riesig und es gibt ja genug Unternehmen, die auch in der arabischen Welt Kontakte haben und so weiter, Kunden haben, Kundinnen.
Ja.
Und dann könntest du einfach die an Weihnachten voll einfach abdecken. Also die Unternehmen hätten da wirklich keine Engpässe. Deswegen macht es für mich aus Unternehmenssicht auch Sinn, sowas anzubieten.
Ja, ich weiß noch, wir haben immer unsere arabischen Gesellschaften an Freitagen nicht erreicht, aber dafür an Sonntagen.
Ah, ja, genau, freitags genau frei. Das.
Genau.
Die haben freitags frei und sonntags nicht, genau.
Genau.
Und so ähnlich macht es natürlich auch der UK. Also die UK hat es so, dass es zwar nicht gesetzlich festgelegt ist, dass man sich das aussuchen kann, wie man will, so ein bisschen wie in Kanada, aber es ist eigentlich schon viel flächendeckender, so ist, dass Arbeitgeber erlauben, dass man christliche Feiertage umwandelt. Also man sagt, okay, ich arbeite an den christlichen Feiertagen als Muslima oder als eine andere Person, zum Beispiel als Muslimin, als jüdische Person, sagt man dann zum Beispiel, ich will lieber Yom Kippur feiern anstatt den 25. Dezember. Und es ist ganz, es ist viel verbreiteter, dass Arbeitgeberinnen das quasi als Benefit haben und einfach sagen, eine bestimmte Anzahl an gesetzlichen Feiertagen und die kann man tauschen. Und das ist halt super praktisch, weil dann wird erstens niemand dazu gezwungen, Feiertage zu nehmen, die keine Relevanz für sie haben. Und es gibt halt nicht diese christliche Bevorzugung, die sich einfach nicht mehr in der Gesellschaft widerspiegelt. Und also abgesehen von Inklusionsgedanken haben wir gerade schon festgestellt, dass es auch für Arbeitgeber einfach besser ist, weil sie bessere Coverage haben. Oder?
Ja, ich habe noch andere Gedanken, abgesehen von, wie man das fair gestalten kann, ist auch, wie man das vor Ort zelebrieren kann, weil dir ist es vielleicht auch aufgefallen, gerade wenn wir fertig sind mit Halloween, kommt schon die erste Deko auf der Arbeit mit Weihnachtsbaum und Kugeln und Girlanden und so weiter. Und übrigens bin ich immer die dekoriert. ist ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt eben im Englisch bin und kleineren mittelständischen Unternehmen bin und dann Person für alles. Genau, und ich finde das nicht schlimm, das zu dekorieren, aber es wäre voll süß, wenn wir das auch für andere Tage machen. Also ich mache das auch an Ramadan so, beziehungsweise an Eats, so dass ich Baklava mitbringe. Und ich hatte mal einen Arbeitgeber, der auch, als ich gepostet habe, dass ich die Leute gern zu mir nach Hause einlade, allgemein, ne, also so eine Gruppe, first come, first serve, aber die ersten Plätze gehören trotzdem Leuten, die fasten, hat der Arbeitgeber beziehungsweise einer der Gründer kommentiert, dass das auf die Kosten der Firma geht. Also sowas halt, ne?
Also Kleinigkeiten.
Ja, genau. Und ich finde so ein gemeinsames Iftar ist geil. An Diwali, dass man auch daran erinnert und vielleicht irgendwie kleinen geschichtlichen Hintergrund bekommt. Man kann so viel machen, auch so Potlucks, ne? Dass jeder was zu essen mitbringt aus der Kultur und ein bisschen was teilt. Also gerade an solchen Tagen, finde ich, könnte man das gut nutzen. Das ist auch so ein Einschub, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir auch frei bekommen, dass man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit macht und auch die Kulturen wertschätzt, die auf der Arbeit vertreten sind.
Da können wir gleich auch nochmal reingehen. Ich hatte überlegt, wir machen, vielleicht können wir noch mal darüber reden, so ein bisschen wie letztes Mal, was die Do's und Don'ts für Arbeitgeber. Also was wünschen wir uns von Arbeitgeberinnen? Dass wir da vielleicht ein paar Ideen sammeln, die dann gerne geklaut werden dürfen und benutzt werden dürfen.
Ja.
Ich würde nur einmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich haben wir auch schon fast alle Lösungen gesagt, die es so geben könnte durch den internationalen Vergleich. Also wir hatten einmal, dass halt Unternehmen selber das anbieten als Benefit. Das kann man ja relativ leicht umsetzen. Das wäre was, wo ich auch Unternehmen sagen würde, macht das doch einfach. Ihr braucht nicht warten auf die Politik, weil das alles zu ändern, diese Gesetze zu ändern, die Feiertage zu ändern, seien wir mal realistisch, das wird wahrscheinlich nicht passieren oder nicht sehr bald. Aber jedes Unternehmen, das sagt, es möchte inklusiv sein, kann das ja schon tun und kann einfach sagen, hey, wir machen das alternativ. Du entscheidest dich einfach, welche Feiertage du möchtest. Und das ist voll okay. Und dann halt diese Tatsache, dass wir einfach sagen, wir haben bestimmte Anzahl an Feiertagen und die Reste, also die sind für alle frei und den Rest darf man sich aussuchen. Oder dass man halt komplett flexible Feiertage hat. Also das würde ich auch so ein bisschen kritisch sehen, aber dass man komplett flexibel hat. Man sagt, du hast 13 Feiertage, nimm sie dir, wann du sie möchtest, wie zusätzliche Urlaubstage sozusagen. Aber es muss halt einen religiösen oder kulturellen Hintergrund haben.
Das nachzuvollziehen
ist schwierig.
Deswegen,
ja.
Boah, weißt du was? Das ist voll... Da müssen wir privat klären, aber es ist voll die Startup-Idee gerade. Dass
okay,
wir eine App haben, wo du das halt buchen kannst und die an alle anderen Tage außer Feiertage geblockt sind.
Und dann integrierbar mit den gängigen
HR-System.
Ja,
super. Girl, wir werden reich.
Unternehmen, niemand klaue unsere Idee. Ich glaube, das schneide ich raus.
PM, Copyright, keine Ahnung.
Alles. Also momentan gefällt mir die Unternehmungslösung an. Meisten. Also von diesen Lösungen, die es alle gibt, finde ich die am realistischsten, weil sie halt leicht umsetzbar ist. Das kann jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass sie das dann machen müssen, also dass sie es nicht machen müssen. Aber gleichzeitig ist es, brauchen wir, also schauen wir uns mal die politische Lage an. Sagen wir mal realistisch, christliche Feiertage werden nicht gekürzt in den nächsten 5, 4 Jahren. Deswegen finde ich diese Unternehmerlösung eigentlich relativ cool. Werde die wahrscheinlich auch in meinem Unternehmen mal einbringen und fragen, was die darüber so denken. Und ich glaube, es kann halt jeder der Zuhörerinnen, nicht nur Leute, die jetzt HR sind und zuhören, sondern alle können einfach sagen, hey, die Idee ist cool. Ich rede mal mit den verantwortlichen Personen dafür und von innen heraus da Veränderung schaffen.
Ja.
Auch die Nicht-Musliminnen, auch die Christinnen, die Allies in dem Fall, können sagen, ich find's eigentlich gut und das ansprechen.
Ja, voll gut.
Unternehmen, was können die machen generell? Also jetzt nicht nur darauf bezogen, sondern an Ramadan. Lass uns doch noch mal ganz kurz vielleicht darüber reden. Jetzt, wenn diese Folge rausgestrahlt wird, ist ja wahrscheinlich schon 2 Wochen Ramadan und 2 Wochen sind es aber noch ungefähr. Was würdest du dir wünschen, was die tut, Unternehmer?
Ich werde es mal ganz.
Was soll sie nicht tun?
Ich werde es mal ganz einfach machen und einen Link hinterlassen von einer Muslima-Community. Im Dachbereich, die nennt sich Emerge. Und es ist die Gründerin davon, mit der bin ich tatsächlich aufgewachsen und wir sind aus der gleichen Stadt. Und sie war eine Stufe unter mir und wir haben uns so connected, dadurch, dass wir keinen Religionsunterricht ab dem Abi mehr genommen haben und dann einfach im Pausenraum chillen mussten. Und sie hat tatsächlich mit anderen Muslima zusammen an so einem Paper gearbeitet, wie es die Unternehmen muslimischen Leuten erleichtern kann, zu fasten und was für Inklusionsbeiträge sie leisten können. Wenn ich jetzt unabhängig davon jetzt was sagen würde, würde es für mich wirklich sein, flexible Arbeitszeiten und weniger Meetings. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit im Meeting zu sein. Wenn ich nicht Redeanteil habe, ist das okay, dann lasse ich mich gerne berieseln, das ist mega. Aber wenn ich viel reden muss und so weiter, dann ungern. Also ich würde jetzt ungern Training halten, während ich faste. Ich werde es trotzdem genauso gut wie sonst auch machen. Das Ding ist nur, dass ich dann Durst habe danach vielleicht, ne? Also ein bisschen mehr als sonst. Genau, und ich finde, Rücksicht auch und vielleicht, also jetzt werde ich was sagen, aber vielleicht einen Meter Abstand von mir, weil wenn man halt fastet und nicht isst und nicht trinkt, dann hat man halt auch Mundgeruch. Also ich zumindest, für mich selber. Ich will es nicht verallgemeinern, aber es ist halt so für mich. Also ich putze auch zwischendurch meine Zähne und so.
Ist bei mir aber auch so, ich habe auch Mundgeruch, wenn nichts. Ist normal.
Ja, genau.
Ist Mundgeruch ist normal, ja.
Genau, und deshalb haltet kurzer Abstand von mir, wenn es wirklich ist, weil ich mich halt auch nicht wohlfühle dann. Genau, also so an sich, flexible Arbeitszeiten ist key. Flexibler Arbeitsort wäre auch super. Genau, das sind so die Sachen, die aber auch generell einfach inklusionsmäßig wichtig sind. Also es ist, es ändert sich eigentlich nichts, außer halt ne, das, was ich genannt habe.
Was ich schön fände, wäre einfach, dass sie auch nachfragen. Also es, jeder Unternehmen ist ja auch ein bisschen anders, ne? Und dass sie einfach auch sagen, hey, erstmal alles Gute wünschen und sagen, hey, Ramadan fängt jetzt an, alles Liebe an alle unsere muslimischen Freunde, die es hier fastet. Wir sehen euch, also dieses gesehen werden, finde ich super wichtig. Es würde, glaube ich, schon viel beitragen. Und ich meine jetzt nicht auf LinkedIn, sondern ich meine auf den internen Chats, ne, die man so hat, Slack, Teams, was auch immer, dass da was als Update kommt. Ich, von Führungskräften wünsche ich mir, dass sie in ihren regelmäßigen Check-ins das im Kopf haben und auch fragen, hey, wie geht's dir mit dem Fasten? Was brauchst du heute? Das mache ich mit meinen Mitarbeiterinnen zum Beispiel, wenn ich weiß, wie ihr Zyklus gerade ist. Wenn ich weiß, sie haben ihre Tage oder die haben PMS, dann frage ich sie. Ähnlich eigentlich. Einfach empathisch nachfragen, wie geht's dir, wie läuft's mit dem Fasten, brauchst du was, ist es dir irgendwie zu viel? Das würde ich mir von Führungskräftinnen wünschen. Und ja, also was du gesagt hast, ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn es ist ja 30 Tage, wenn es irgendein Event gibt in der Zeit. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ideen. Es muss ja nicht jeden Tag was sein, aber vielleicht ein Iftar organisiert von der Firma und bezahlt von der Firma.
Ja.
Das alleine fände ich schon.
Firmen-Events nicht zu dem Zeitpunkt legen, wäre auch nochmal ein Ding, das man gerade durch den Kopf gegangen ist.
Und dann, genau, flexible Arbeitszeiten helfen halt total. Dann kannst du einfach auch mal früher Feier machen, den Nachmittag schlafen und dann nach dem Fastenbrechen noch weiterarbeiten.
Ja, voll.
Das würde voll helfen, wenn ich, weil morgens bin ich noch ganz gut drauf so, ne? Und dann irgendwann so ab 14 Uhr bin ich so, boah. Also ich arbeite ja eh nur bis 14.30 Uhr, aber Leute, die halt Vollzeit arbeiten, die würden sich wahrscheinlich ab 14.30 Uhr denken, bitte lass mich hinlegen. Mhm. Und das geht natürlich nicht in jedem Bereich. Da sind wir auch wieder sehr privilegierter Bubble, dass wir in einem Arbeitssektor arbeiten, wo man sowas machen kann. Vielleicht kann man aber auch ein Schichtsystem einfach darauf achten, dass in dem Monat Leute anders eingeteilt werden, dass Überstunden abgearbeitet werden können in dem Monat, dass man da immer also einfach inklusiver sein. Das hört sich immer alles so, es ist einfach gar nicht so schwierig, finde ich.
Mimi,
einfach
ich glaube,
empathisch mitdenken, was die Menschen brauchen könnten.
Ich glaube echt, wir müssen mal mehr mit Blue-Collar-Leuten reden. Also ich zumindest. Wenn ich manchmal mit meinem Bruder rede, der ist Lagerist, denke ich mir mal echt so, ja, stimmt, ja, du hast recht. Hast so recht und so. Und ich glaube auch, das Bestärken von seinen Gedanken als Person, die halt sehr privilegiert ist, hilft erstmal und zweitens auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Also ich müsste mal mit ihm darüber reden, wie die das auf der Arbeit machen. Er selber fastet jetzt nicht. Aber ich kann mir vorstellen,
also ich weiß, mein Vater ist ja Koch, also ich habe jetzt zwar keinen Kontakt mehr mit ihm, aber ich hatte ja jahrelang Kontakt und er ist Koch und der hat in der Arbeitszeit dann, also es war, das Koch ist natürlich besonders interessant zu Ramadan, weil er darf ja auch nicht das Essen
probieren, darf es nicht
abschmecken, genau, aber da war eigentlich eine relativ hohe Akzeptanz bei seinem Arbeitgeber, der hat dann, also es hat dann immer einer von den Küchenhilfen oder wenn es auch Muslime waren, dann einer von den Kellnerinnen immer wieder gekommen und sagt, komm, schmeck mal ab, das heißt, andere Leute haben abgeschmeckt und er hat halt seine Gebetspausen trotzdem gemacht, ne? Also die sind bei vielen Muslimen ja besonders wichtig während Ramadan. Die machen sie vielleicht dann nicht außerhalb von Ramadan, aber wie du ja erklärt hast, in Ramadan versucht man besser zu sein als Muslim, also mehr zu beten. Und die hat er dann halt auch zum Beispiel auch gemacht und die waren auch voll in Ordnung. Das war auch, da musste er auch nicht nachholen, die Arbeitszeit. Also ich glaube, auch in Blue-Color-Berufen kann man bestimmte Dinge machen. Er hat die Frühschicht bekommen, also er hatte sonst auch manchmal Spätschicht. Er hat den ganzen Ramadan über immer die Frühschicht gemacht, von 6.30 Uhr. Ja, eigentlich tut, also es ist Berlin-Neukölln. Ich glaube, da sind die Leute das ein bisschen mehr gewöhnt. Mhm. Aber ich glaube, man kann auch im Blue-Color-Bereich Dinge machen. Vor allen Dingen, weil in unserer Gesellschaft ja theoretisch 80%, ich weiß nicht genau, wie viele Muslime es gibt, aber mindestens 80% sind nicht Muslime. Und es spiegelt sich wahrscheinlich in den meisten Bereichen auch wieder, dass der Großteil nicht Muslime ist. Und ich finde, da kann man schon einsteigen füreinander, also füreinander da sein. So wie, ich finde, in den Schulferien, was ein anderes Thema, können Nicht-Eltern Einsatz bringen für Eltern und sowas. Also ich finde, wenn man Muslime in seiner Firma hat, kann auch jeder eigene sich an die Nase fassen und überlegen, wie kann ich die Person unterstützen in dem Monat. Heißt es, dass ich einfach mal sage, okay, dann nimm du die Frühschicht die Monat. Heißt es, dass ich Sachen abschmecke? Heißt es, dass, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, auch in Blue-Color-Berufen ist das möglich. Und der Chef von meinem Vater damals hat das halt möglich gemacht. Ja, das wollte ich mal erzählen. Ich
glaube, in der nächsten oder darauffolgenden Folge werde ich einfach mal noch Bezug auf die Folge nehmen und mal mit Leuten reden, die in der Produktion und so weiter arbeiten, wie sie
ja,
das.
Ja, vielleicht können wir einfach mal losgehen und so Interviews führen, weißt du?
Ja, genau, losgelöst und so, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Dann vielleicht kriege ich da auch Sprachnachrichten von denen, dann kann ich die auch abspielen. Und
ja,
dann
voll cool.
hat man einen anderen Blick, weil ich fand gerade unsere Vorschläge richtig gut, aber ich glaube, ja,
sie sind sehr privilegiert,
ja,
das habe ich
sehr
auch
privilegiert,
gesagt.
ja,
Ja.
genau. Und das ist mir wichtig, dass wir da noch den Bogen spannen.
Wobei auch bestimmte Sachen, wie gesagt, ich habe es ja bei meinem Vater gerade schon erklärt, aber
Ja.
es gibt ja Sachen wie zum Beispiel Ramadan sichtbar machen, das kannst du auch in Blue-Color-Berufen, Iftar.
Ja.
Kannst du auch im Look, also es gibt bestimmte
Ja, aber
Sachen,
auch
die kann man
dann
auch
die
in an.
Pausen wann anders zu legen, ne? Die haben ja voll die
Genau.
festen Pausenzeiten
Fast die
eigentlich.
Pausenzeiten, ja.
Genau, sowas halt, ne?
Sage ich auch, was auch wichtig ist, finde ich, dass Arbeitgeberinnen und auch Führungskräfte nachfragen, was die Leute brauchen, weil
Genau.
man hört's, nicht jeder braucht das Gleiche. Ich wäre verloren, wenn ich beim Essen sitzen müsste mit anderen Menschen und den Essensgeruch hätte, dann wäre das die qualvollsten 30 bis 45
Ja.
Minuten meines Lebens. Wirklich?
Geil.
Bitte komm nicht in die Nähe mit mir mit Essen. Trinken ist okay, aber bitte kein Essensgeruch, dann bin ich durch. So, ich
Krass.
würde mir lieber wünschen, dass irgendwer jemand mit mir spazieren geht, dass ich nicht allein spazieren gehen muss, dass ich nicht so bin, okay, jetzt bin ich alleine in der Pause, weil ich Ramadan mache. Das fände ich schöner. Aber
Genau.
deswegen sage ich, jeder braucht was anderes und deswegen ist für mich die Hauptqualität eigentlich von einem Arbeitgeber in Ramadan nachfragen und
Ja.
schauen, was brauchen individuelle Menschen.
Genau, absolut. Noch um abzuschließen, es gibt ja den Vielfaltskalender von der Karte der Vielfalt. Den gibt es auch auf Englisch von sämtlichen Seiten, aber ich würde jetzt halt einfach den von der Karte der Vielfalt in den Shownotes hinterlegen. Da hat man nämlich einen Überblick über alle Feiertage und wird sich einfach mal bewusst, was für Feiertage da draußen sind. Säkulare, nicht säkulare, aktivistische und so weiter, historische. Genau, ich würde noch das von Emerge hinterlegen, was geteilt wurde. Und komm auf euch zurück mit den Sprachnachrichten. Auf jeden Fall, darauf hätte ich richtig Lust. Ich habe diverse Leute gerade im Kopf, die ich fragen kann. Und ich glaube, das wird eine gute Folge, wenn ich euch mal so einen Einblick von so Blue-Collar-Kolleginnen gebe.
Dann machen wir eine extra Folge, wo es nicht nur um Ramadan und Blue-Collar-Kolleginnen geht, sondern generell, weil ich
Ja,
glaube, dass das
gerne.
was ist, wo wir nicht so, also wo wir wahrscheinlich beide noch viel lernen können zum Thema Inklusion,
Absolut.
ist mitzudenken, dass wir, ich finde, man darf auch über unsere Themen reden, ohne, also sonst kommt man so ein Whataboutism und denen geht's ja schlechter. Ich glaube, man darf schon über die Themen reden, aber man sollte nicht vergessen, dass man doch noch ein gewisses Privileg hat als Homeoffice-Arbeiterin, als Bürojob-Arbeiterin oder zumindest empfinde ich es als Privileg. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ich würde mich niemals ins Homeoffice setzen oder einen Job in ein
Ja.
Büro. Aber dass man das einfach mitdenkt und auch mal mit den Menschen redet, finde ich eine total gute Idee.
Genau.
Lass das gerne machen.
Mimi, wir sind am
Ja.
Ende der Folge angekommen. Du weißt, was
Oh
dich
Gott, jetzt
erwartet.
kommt, ja, ich weiß, was mich erwartet. Mein
Genau.
Popkultur-Quiz.
So. Es gibt ein Lied. Das
Ja.
geht. Boah, Junge, du hast so. Also, es war so laut gerade. Ich hoffe.
Sorry. Ich schneid's raus.
Alles gut. Was soll ich nochmal sagen? Genau. Es gibt
Es
ein
gibt ein
Lied.
Lied.
Es gibt ein Lied. Das geht darum, dass man sehr viel chillt an dem Tag und gar keinen Bock auf nichts hat. Und das ist sehr, sehr anti-Ramadan, weil an Ramadan sollst du nicht schlafen den ganzen Tag. Du sollst nicht chillen den ganzen Tag, sondern dann deinen normalen Alltag hinterherkommen. Und das ist von einer sehr berühmten Person, die gerade auch ein Lied zum Beispiel mit Lady Gaga draußen hat, die als Zweitnamen des Künstlernamen einen Planeten hat. Aber ich habe dich vollkommen verloren, ne?
Du hast mich vollkommen verloren.
Okay, kennst du Bruno Mars?
Ja, ich kenne Bruno Mars.
Kennst
Ganz
du
stolz.
das Lied? Gott, ich weiß nicht, wie es heißt, aber Today I don't feel like doing anything.
Anything.
I
Ja,
just
kenne ich.
wanna lay in
Ich
my
kenne
bed.
das
Ja,
Lied. Ich
daran muss ich die
kenne
ganze Zeit an Feiertagen denken. Es
es.
ist
Ah,
aber nicht
stimmt.
anwendbar auf Ramadan. Also nicht chillen, Leute. Wenn ihr fastet, bitte nicht chillen. Geht eurem neuen Arbeit, also eurem Tag ganz normal nach. Genau.
Nee, aber
Alter
das
Tipp.
stimmt. Auf Feiertagen fühle ich mich meistens so. Ich mir denke, I don't want it. Ich
Ja.
kann gar nicht singen, ne? Ich kann Melodien gar
Ich
nicht.
kann
Aber
auch
ja,
nicht
nein, ich
singen.
kenne es immer. Okay, Leute, ich möchte festhalten, ich kenne das Lied. Ich bin nicht drauf gekommen, aber ich kenne es. Dankeschön,
Bin so
Dankeschön.
stolz auf dich. Ich werde so schön groß.
Wie wollen wir die Folge enden?
On a positive note.
On a
Und zwar,
positive.
Liebe ArbeitgeberInnen, ihr habt jetzt kostenlos von uns mega viele Tipps bekommen. Ihr findet in Shownotes unser GoFundMe. Nein, okay, nein, aber ihr habt kostenlose Tipps von uns bekommen. Bitte wendet sie gerne an. Wenn ihr Fragen habt, Mimi und ich sind sehr, sehr gut über LinkedIn erreichbar. Und ansonsten an alle, die fasten, Happy Ramadan. Der März ist voller Feiertage, die mir sehr, sehr wichtig sind und am Herzen liegen. Ich will diese Folge auch nicht sprengen, aber es gibt noch Nowruz und Newruz im März. März ist Frühlingsanfang, März ist Internationaler Feministischer Kampftag. Im März findet der Ramadan statt und noch gegen Ende oder Anfang April dann Eid. Und genau, was ich damit sagen will, ist, genießt den März. Das ist voller Neuanfänge, voller Feiertage, voller Empowerment. Und ja, ich hoffe, dass ihr richtig viel Spaß hattet in der Folge.
Danke fürs Zuhören und wie immer folgt uns auf LinkedIn, Instagram. Haben wir TikTok?
Nee, wir haben TikTok.
TikTok und YouTube.
Ja.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.